Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Der Herbst schiebt graue Wolken über den Himmel und ähnlich verhangen ist auch dieses Konzertprogramm mit dem RSB unter der Leitung von Adam Fischer. Wird euch vielleicht überraschen, dass diese Musik, die ihr gerade hört, von Joseph Haydn ist, aber so gar nicht nach Haydn-Style klingt, sondern eher nach, ja, wonach, das klären wir gleich. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast »Muss es sein«. Außer Gustav Mahlers gewaltiger 5. Sinfonie steht also eine Haydn-Sinfonie auf dem Programm. Und zwar seine Sinfonie Nummer 49 in F-Moll, entstanden 1768. F-Moll, das ist Haydns, man könnte sagen, persönliche Molltonart. Viele Komponisten hatten ihre speziellen Molltonarten. Für Beethoven war es zum Beispiel C-Moll, Mozart bevorzugte G-Moll, wenn er Abgründe öffnen wollte. Und Haydn, ja, Haydn wählt eben F-Moll, wenn es ans Schwere geht. Das ist der Anfang des ersten Satzes. Und sofort sind wir in der Gefühlswelt Einsamkeit, Verlust, Trauer und Tod. Und das so eindrücklich, dass sogar Franz Schubert sich inspiriert fühlt. Und Schubert ist ja wirklich Dauergast in allen dunklen Seelenlandschaften. 50 Jahre nach Haydns Sinfonie komponiert Schubert das hier. Der Tod und das Mädchen. Zunächst ein Lied, aus dem dann dieses unfassbare Streichquartett entsteht. Schon sehr ähnlich wie der Anfang unserer Sinfonie in F-Moll. Zurück zu Haydn. Der erste Satz beginnt mit diesem schmerzvollen Thema, das Haydn in einen schreitenden Dreivierteltakt zwängt und es damit sofort zum Trauermarsch macht. Und wer schon mal sehr traurig war, der erkennt dieses besondere Gefühl vielleicht wieder, wenn der Kummer so ein Ziehen im Herzen macht, so als würde etwas in der Seele herumirren. Diese Seufzer hier erinnern auch ein bisschen an Mozarts Lacrimosa aus dem Requiem. Eine Art musikalischer Code für Trauer. Auf den langsamen Anfang folgt ein schneller zweiter Satz. Ganz schön wütend und wieder in F-Moll-Traurigkeit. Diese Musik ist übrigens auch ein Beispiel für Haydns Sturm- und Drangkompositionen. Wir kennen diese Bezeichnung auch aus der Literatur. Bisher folgt Haydn der Form der barocken Kirchensonate. Also er fängt langsam an, dann kommt ein schneller Satz, Tonart bleibt gleich, aber dann bringt Haydn ein Menuett. Gehört nicht in die Kirchensonate, aber zum Tanzen taugt es jetzt auch nicht. Es ist genauso schwermütig und es ist in F-Moll. Für alle, die nicht so lange traurig können, zwischendrin gibt's immerhin einen Sonnenstrahl. Das ist jetzt wieder ein bisschen der Haydn, den wir kennen. Aber nicht lange, dann sind wir wieder zurück im F-Moll Sturm und Drang. Diese Sinfonie Nummer 49 fällt definitiv auf im Werk Joseph Haydns. Und es stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Warum. Warum so ernst? Es gibt die Theorie, dass Haydn einen persönlichen Verlust mit dieser Musik verarbeitet. Ob es so war? Vielleicht. Der Beiname La Passione jedenfalls kommt erst später dazu und hat zumindest nichts mit der christlichen Passionsgeschichte zu tun. Auch wenn hier die barocke Kirchensonate formgebend ist. Vielleicht ist Nummer 49 auch als Bühnenmusik für ein Theaterstück entstanden. Auch dafür gibt's Hinweise. Aber unterm Strich ist das doch eigentlich egal. Ich finde es reizvoll, einen schattigen Haydn zu erleben. Noch dazu in einem insgesamt herbstlichen Programm, das extra von Dirigent Adam Fischer so zusammengestellt wurde. Nach den 4b als Vorzeichen der Haydn-Sinfonie kommen jetzt die 4 Kreuze, die die Tonart Cis-Moll mitbringt. Mit Cis-Moll wird in der Musikgeschichte Sehnsucht und Wehmut und ein klagender Charakter verbunden. Hören wir mal, was Gustav Mahler in seiner umwerfenden fünften Sinfonie mit dem Cis-Moll vorhat. Die fünfte entsteht zwischen 1901 und 1902 und ist die erste Sinfonie, der Mahler kein Lied oder programmatische Hinweise mitgibt. Hier gibt es nur Musik. Sie bedient quasi jedes erdenkliche Gefühl von Liebe bis Leid, von Angst bis Trost, von Wahnsinn bis Volksmusik. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne auf unsere Podcast-Folge vom 13. Oktober 2022 hinweisen. Da sind Fia und ich ganz genau ins Detail gegangen bei Mahlers Fünfter. Also hört gerne nochmal rein. Der Anfang vom ersten Satz gehört für mich mit zu den umwerfendsten Eröffnungen überhaupt. Ein Trompetensignal, das den Blick nach oben zieht wie zum Gipfel eines Vulkans, der dann ausbricht. Etwas Dunkles schleppt sich in einem Trauermarsch heran. In dieser fünften Sinfonie von Mahler gibt es fünf Sätze. Die ersten zwei stehen in Moll und bilden eine Abteilung. So nennt Mahler das, weil sie inhaltlich zusammengehören. Dann kommt ein Scherzo in der Mitte, das für sich alleine eine Abteilung bildet. Und es ist noch dazu das Zentrum dieser Sinfonie. Übrigens auch der längste Satz von allen. Zum Schluss kommen nochmal zwei Sätze. Die sind dann aber in Dur und bilden die dritte Abteilung. Wir sind im ersten Satz. Nach circa 5 Minuten kommt wieder das Trompetensignal. Das begegnet uns übrigens immer wieder. Aber diesmal switcht es uns in eine andere Szenerie. Eine Art gruseliger Jahrmarkt beginnt, so klingt es für mich zumindest. Interessant ist, wie Mahler die unterschiedlichen Themen und Stimmen miteinander verbindet. Er macht es so, wie er es bei Johann Sebastian Bach, seinem großen Vorbild, gesehen hat. Und er will nichts wiederholen. Er wirft uns eine Melodie hin, aber wie in einem Kaleidoskop werden wir sie nie wieder in derselben Art hören. Das ist höchste Kompositionskunst. Die fünfte ist ein verfluchtes Werk. Niemand kapiert sie, notiert Mahler selbst im Jahr 1905. Ein verfluchtes Werk. Inzwischen zählt sie zu den beliebtesten Repertoirestücken. Aber eines ist sie mit Sicherheit. Verflucht schwer. Und zwar für alle Beteiligten. Fangen wir mit dem Komponisten selbst an. Er hat sie immer wieder überarbeitet und neu instrumentiert. Wie viel Intensität, wie viel kreative Kraft, wie viel Herzblut hat Mahler in diese knapp 70 Minuten hineingegossen? Wenn man das bedenkt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird so ein Werk gespielt? Mit allem, was da ist. Jeder einzelne Musiker muss bluten, muss seinen Teil geben für das Gesamte. Hier der zweite Satz, der ist eigentlich eine Fortsetzung des ersten. Wir erinnern uns, er gehört ja zur ersten Abteilung. Gefühlsmäßig bleiben wir im selben Fahrwasser. Wildes Toben, dann Melancholie. Das Orchester muss agieren wie ein einziger Organismus. Einfühlen, eindenken, einhandeln. Für den Dirigenten ist das eine Mammutaufgabe. Mahler selbst ist als Dirigent ein Tyrann. Er peitscht seine Musiker bis zum Äußersten. Den Überlieferungen nach kämpft er um jeden Ton, um zu verwirklichen, was er im Inneren hört. Und gerade die fünfte Sinfonie stellt für Gustav Mahler eine Art Zäsur dar. Zu diesem Zeitpunkt, also um das Jahr 1901, ist er auf dem Höhepunkt seines Könnens. Und er weiß es. An einen Freund schreibt er, ich fühle, dass ich alles vermag und dass mir meine Mittel auf lange hinaus gehören und gehorchen. In der fünften spielt er mit diesem Können. Warum also nicht mal einen Bläserchoral einbauen nach all dem düsteren Wühlen? Außerdem, man hat's ja. Das Blech ist zum Teil 6-fach besetzt und das ist so toll. Hören wir mal in den dritten Satz rein, also in die zweite Sinnabteilung. Das ist ein Scherzo. Allein der Name sagt es schon, hier kommt eine scherzhafte Musik. Steht oft an dritter Stelle in einer Sinfonie. Gerne auch im Dreivierteltakt. Mahler geht mit, aber er greift bald zu den grellen Farben. Das Scherzo ist lang, knapp 18 Minuten und das ist harter Stoff, besonders für die Streicher. Das darf nicht langweilig werden, die müssen durchackern, aber auch die Solostellen. Was hier so positiv klingt, ist schwere Arbeit. Allein die Soloeinsätze im Horn und überhaupt alle Einzelstellen, das ist eigentlich Stoff für Solisten. Super schwer, super präzise, weil Mahler eben jetzt die Eigenständigkeit der einzelnen Instrumente hervorhebt. Was fühlt ihr hierbei? Das ist das berühmte Adagietto. Gustav Mahler hat es für seine Frau Alma geschrieben. Und wieder müssen die Streicher alles geben, begleitet von der Harfe. Dieser Satz gehört zu den beliebtesten Musikstücken überhaupt. Und er darf bei aller Liebe nicht in den Kitsch abrutschen. Alle Innigkeit muss da rein, aber er muss trotzdem straff sein. Jetzt ist die Stimmung aber schon deutlich besser geworden im Vergleich zum Anfang. Wir sind stabil im Dur unterwegs. Und genau da will Mahler, zumindest nach heutiger Deutung, auch die ganze Zeit hin. Die fünfte gilt als Finalsinfonie. Das heißt, alles zielt auf das Ende hin. Naja, wir haben ja auch schon alles durchlebt. Da tut ein Happy End in Dur natürlich besonders gut. Nochmal das vielgeliebte Blech mit dem absolut umwerfenden Schlusschoral. Ich kann nur sagen, lasst euch fallen in dieses Universum aus Klängen, lasst euch mitreißen vom RSB und der Kunst von Adam Fischer. Ich wünsche euch ein unvergessliches Malererlebnis und einen wunderbaren Konzertabend.